Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, Gott möchte für uns sorgen. Wie schön es ist, wenn einer für uns sorgt. Wenn wir für andere sorgen. Manche wollen das nicht. Manche wollen nicht zulassen oder können nicht zulassen, von anderen umsorgt zu werden. Sie wollen lieber alles selber tun. Aber wenn wir zugeben, dann wissen wir, wir waren nicht immer selbstständig. Wir konnten nicht immer für uns sorgen oder von Anfang an. Und es könnte sein, dass auch im Alter mehr für uns gesorgt werden muss, als wir uns das vielleicht jetzt eingestehen oder als uns das jetzt lieb wäre. Hier geht es also um eine gesunde Balance, was unser menschliches Miteinander betrifft. Du, die Frage ist, wie ist es bei Gott? In der Bibel erfahren wir, dass Gott für uns sorgen möchte. Er ist unser Versorger. Aber was bedeutet das? Ich hatte nach dem Gottesdienst, nach dem heute Morgen, ein intensives Gespräch mit meiner Frau darüber. Ja, wie fühlt sich das an, wenn Gott für uns sorgt? Hören wir dann auf zu sorgen? Sind uns dann die Dinge oder vielleicht auch die Menschen egal? Wie ist das emotional dann? Dass Gott für uns sorgt, kann ja nicht heißen oder bedeuten, dass wir zum Nichtstun aufgefordert sind. Dass Menschen und Anliegen uns egal sind. Aber Gott will uns in guter Weise vermitteln, dass er unser Leben im Blick hat und für uns sorgen will. Und ich denke, dabei geht's wie bei allen Dingen des Glaubens um Beziehung zu Jesus. Es hat alles mit unserer Beziehung zu tun, die wir zu ihm haben. Dass er für uns, aber auch mit uns sorgen möchte. Und so will ich jetzt nochmal auf den Predigttext eingehen. Wir haben ihn schon gehört und da heißt es ganz klar, steht da, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also er sorgt für euch. Aber dieses Wort ist eingebettet natürlich in einen gesamten Brief, den ersten Petrusbrief und dann auch in mehrere Aufforderungen. Und diese Aufforderungen sind meines Erachtens die Voraussetzungen, um die Sorge Gottes in unserem Leben erfahren zu können und zu verstehen, was bedeutet es. Um die Sorge Gottes in unserem Leben zu erfahren, müssen wir vier Dinge tun. Erstens, festhalten an der Demut. Vers 5. Zweitens, uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen. Vers 6. Die Sorge auf ihn werfen, Vers 7, und dem Teufel widerstehen, Vers 8 und 9. Also fangen wir an. Festhalten an der Demut. Zunächst mal ist klar vom Verlauf des Textes, der Brief ist an alle Christen geschrieben. Fremdlinge nennt Petrus sie und es wird klar, dass viele Christen damals unter Verfolgung gelitten haben. Also sie mussten Verfolgung auf sich nehmen und Leiden ertragen. Umso dringender auch die Frage nach der Sorge Gottes. Also hier geht es um mehr als um eine tägliche Versorgung, dass sie genug zum Essen haben, sondern es geht auch darum, was brauchen denn Christen, um standhaft zu bleiben und wie sie Gottes Beistand auch erleben können. Nachdem Petrus kurz die Ältesten der Gemeinde angesprochen hat, das ist am Anfang dieses Kapitels, schreibt Petrus jetzt weiter an alle. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Alle. Hier haben wir also eine Aufforderung und im nächsten Vers eine Verheißung, also eine Zusage. Wer an der Demut festhält, der empfängt Gnade. Also Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen, den schenkt er Gnade. Also da fließt etwas. Gnade empfangen, da passiert irgendetwas auf geheimnisvolle, wundersame Weise. Wir empfangen etwas. Gott will uns versorgen mit Gnade. Aber empfangen können wir sie nur durch Demut. Nun, kann man nur etwas festhalten, wenn man es bereits bekommen hat oder wenn es da ist. Der natürliche Mensch hat die Demut nicht. Natürlicherweise sozusagen. Petrus schreibt aber bereits ganz am Anfang im Kapitel 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Also durch die Wiedergeburt haben wir den Geist Gottes in uns empfangen und der Geist Jesu. ist es der Geist Gottes. Und durch ihn lebt also Jesus jetzt in uns durch und mit seiner Demut. Also könnte man auch sagen, haltet fest an der Demut, heißt, haltet fest an Jesus. Festhalten an Jesus. Bleibt in dieser Beziehung zu Jesus drin. Es kann sein, dass du heute hier bist und Jesus noch nicht wirklich erfasst hast. Noch nicht ihn festgehalten hast. Noch nicht ihn in deinem Leben hast. Und das kann man eben auch nicht von selbst. Aber Gott möchte Glauben schenken. Er will dir Glauben schenken. Und vielleicht spürst du es heute zum ersten Mal, ich möchte das. Und ich kann dir garantieren, wenn du das möchtest, wenn du heute das merkst, ich möchte zu diesem Jesus, ich möchte ihn haben in meinem Leben, dann tritt er in dein Leben ein, wenn du zu ihm kommst und ihn darum bittest. Er ist die Demut Gottes. An ihm sehen wir, was Demut bedeutet. Jesus sagt an einer Stelle im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 19, ich tue, was ich den Vater tun sehe. Also Jesus war unterwegs und hat nicht sein eigenes Leben einfach gelebt, wie er wollte, sondern hat immer gehört und gesehen, was der Vater tut. Und so bedeutet Demut, an Demut festhalten, auch in dieser Abhängigkeit von Jesus zu leben. Festzuhalten, sag, Herr, ich brauche dich in meinem Leben. Ich will nicht alleine, ich brauche dich und ich kann ohne dich nichts tun. Ich bin schwach, aber du bist stark. Und das ist so ganz, ganz anders wie unsere Kultur, ganz anders wie wir aufwachsen, wir stark werden. Natürlich sollen wir stark werden. Und trotzdem sollen wir in Abhängigkeit bleiben. Letztlich in Abhängigkeit von Gott. Demut bedeutet, dass ich weiß, dass ich zu meiner Rettung nichts beitragen kann. Aber das gilt auch in den anderen Bereichen des christlichen Lebens. Letztlich sind wir abhängig. Ja, Demut heißt, ich kann nicht beten, oder da kommt Druck auf, oder ich möchte eigentlich Zeugnis geben. Und einfach zu sagen, ich kann es gar nicht allein. Ich kann es nicht. Herr, gib du mir. Ich will das nicht aus mir tun. Ich will es auch nicht aus Gesetzlichkeit tun oder aus Druck oder so, sondern weil du mir Gnade schenkst. Deswegen, ich halte fest an dir, an der Demut. Ich brauche dich. Demut bedeutet für mich, an zwei Wahrheiten festzuhalten und zu akzeptieren. Und die haben wirklich meinen Glauben nochmal krass gegründet. Die erste Wahrheit, ich bin so sündhaft und schlecht. Okay, und jetzt sagen gleich, ich bin doch gar nicht so schlecht. Ich bin doch gar nicht so. Das widersteht auch, das packen wir normal nicht. Ja? Das ist etwas, wenn du mit Leuten redest, bin doch gar nicht so schlecht. Das kommt immer. Im Vergleich zu anderen und so. Nein, aber das ist letztlich das, was die Bibel uns sagt. Ich bin so sündhaft und schlecht, wie ich es nie für möglich gehalten habe. So ist es. Wir sind Sünder. Aber die zweite Wahrheit, genauso. Ich bin angenommener und geliebter, als ich es je zu hoffen gewagt hätte. Diese beiden Dinge müssen im Balance sein in unserem Leben. Es bewahrt uns auf der einen Seite vor Gesetzlichkeit und auf der anderen Seite so vor Liberalismus. An der Demut untereinander festhalten ist auch, ja, haltet an der Demut fest, heißt es im Miteinander die Haltung Jesu zu zeigen. Also wie ist Jesus? Das heißt, vom hohen Ross runterzusteigen, immer wieder. Ich meine, wer streitet nie? Okay, also wir streiten ja miteinander, in Ehen, mit Kindern, mit Chef, Mitarbeiter. Ja, wir streiten, also es kommt vor, dass wir streiten und Hochmut ist der Grund, weil wir hochmütig sind. Sprüche 13,10, durch Hochmut entsteht nur Streit. Ich meine jetzt nicht, dass man über Unterschiedlichkeiten reden muss und so weiter, aber dieser Streit manchmal, ja, so wo es, ich bin besser, ich weiß es, ja. Du weißt jetzt gar nicht, worum es geht, ich weiß es. So, das ist der Hochmut und das ist der Streit. Und wenn ich sage, mein Weg ist richtig, dann bin ich nicht demütig. Wenn alle vor Gott in Demut leben würden, dann gäbe es nur Einheit und Liebe unter uns. Ja, wenn wir sauer auf jemanden sind und damit kämpfen, zu versöhnen, ist das, weil wir nicht demütig sind. Wenn wir demütig sind, dann kommen, oder wir müssen zurück in diese Demut festhalten und sagen, okay, nochmal klar, wer bin ich, wer ist der andere? Wir erhöhen uns selbst. Und deswegen ist auch wieder an der Demut festhalten, heißt an der Taufe festhalten. Weil in der Taufe bin ich gestorben. Ja, und wenn ich gestorben bin, dann geht es mir nicht darum, Recht zu haben, sondern Christus groß zu machen. Und natürlich ist es ein Üben, ja, ein Einüben und ein Fallen und ein Aufstehen. Zweitens, sich unter die mächtige Hand Gottes demütigen. Gott versorgt uns, wenn wir uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen. Nach dieser Aufforderung folgt auch wieder eine Verheißung. Demütigt euch unter die mächtige Hand, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Also zum einen muss ich daran denken, dass ich auch als Christ immer wieder die Wahl habe. Also ich kann mein Leben selbst bestimmen und ich kann Jesus als Retter verstehen. Als Retter, der mir hilft und der für mich da ist. Aber Jesus ist nicht nur mein Retter, sondern Jesus ist auch mein Herr. Er steht über mir. Er ist der das Sagen hat. Und es ist nochmal eine andere Wirklichkeit. Wenn ich lebe und seine Hilfe brauche oder ob ich lebe und sage, du bist mein Chef, du bist mein, du führst mich. Das heißt, mich unter die mächtige Hand Gottes zu demütigen, heißt, dass ich nicht meine Ehre suche und die Dinge so tue, wie ich will. So nach dem Motto, spielt eigentlich keine Rolle, was Gott sagt, sondern ich tue es jetzt halt. Ich mache es so, wie ich es immer mache und aus meinem Verstand heraus. Das ist keine Demut. Demut bedeutet, das zu tun, was Jesus sagt und nicht auf die Konsequenzen zu schauen. Das ist richtig krass. Ist richtig krass. Nicht auf die wir sind ja manchmal so, dass wir uns überlegen, ja, soll ich jetzt das Gebot halten? Ja, soll ich das jetzt machen oder soll ich es nicht machen? Das heißt nicht, sich demütigen unter die mächtige Hand, sondern sitzen wir ganz schön dann so im Sattel, ja? Ich sitze nicht am Hebel, sondern ich frage Gott, was willst du? Und meine Antwort ist immer ja. Meine Antwort ist ja. Das kann man einüben. Ich glaube, das ist das, was Gott möchte, weil er uns freisetzen möchte. Vielleicht kennst du Situationen, wo du nicht genau weißt, oder wo du genau weißt, was Gott will, aber du willst nicht. Oder da gibt es Widerstand in dir. Und dann gibt dieser Vers, ich beuge mich unter die mächtige Hand Gottes. Ich will gehorsam sein. Ja, da geht es bei Vergebung zum Beispiel. Gott sagt ganz klar, vergib. Aber in dir ist so viel Widerstand. Ich will nicht vergeben. Weil mein Fleisch aufbegehrt. Ja. Ich will gehen und diese Person ansprechen oder ich soll gehen, aber ich will nicht, weil ich sehe es irgendwie nicht ein. Dann heißt es, sich demütigen unter die mächtige Hand. Sag, ich will nicht mein Leben leben, sondern ich will deins leben. Ich will dir folgen, Herr. Ich will gehen. Ich gehe, um mich zu entschuldigen. Egal, auch wenn es mich meinen Stolz kostet. Demütige mich unter die Hand Gottes. Das bedeutet eigentlich einfach bei allen Geboten so. Gebote Gottes halten. Ja, manche Christen denken, die brauchen die Gebote nicht mehr halten, weil jetzt ist ja Gnade da. Ist eigentlich totaler Käse. Ja, Jesus hat gesagt, wer meine Gebote hält, der liebt mich. Also, das heißt, es gibt Gebote und denen sollen wir folgen. Und ich erlebe das schon so. Ja, also jetzt ja gerade Fastenzeit. Also ich meine Gebetszeit. Ja, 10 Tage Gebet. Und neulich fragte mich eine Mitarbeiterin, du fastest ja eh die ganze Zeit, oder? Ich sag, klar, nee. Das ist ein Kampf für mich, Fasten. Ja, also ich finde es cool, Fasten, ja, wenn man so, bis ich selber tue. Ja. Es ist super, wenn man 10 Tage, aber es, und dann, ja, nee, und es passt nicht so in die Familie und Fasten und dann. Und jetzt merke ich, in der Vorbereitung dieser Predigt habe ich gemerkt, okay, jetzt, Herr, ich schon angekündigt, ich sage, okay, die letzten 3 Tage will ich fasten. Ich demütige mich unter die mächtige Hand Gottes, weil Jesus sagt ja, wenn ich gehe, also dann soll die Gemeinde fasten. Brauch dich jetzt nicht unter Druck bringen. Ja, wenn du nicht fastest, faste nicht. Ist ganz egal. Aber es ist nur ein Beispiel, das ist nicht so leicht. Ja klar, wir haben das gar nicht mehr drauf als Christen. Und doch sollen wir es tun. Wir können es natürlich jetzt ein Leben lang wegtun, sagen, es hat mit meinem Leben nichts zu tun. Oder wir lesen die Bibel und sagen, boah, ich bin ja auch ein Jünger. Ich bin ja irgendwie auch Christ, oder? Also irgendwie hat es doch mit mir zu tun. Oder mit dem Geben, ja? Ja, Geben, also. Also ich habe das auch erlebt. Es war ein Kampf, bis ich mal 10% wirklich gegeben habe. Jetzt geht's auch mehr. Also ich will damit nicht mich rühmen. Ich will nur sagen, es ist ein Kampf, weil man erst sagt, ja, aber reicht's dann auch? wenn ich gebe. Und du kannst es vorher nicht wissen. Du musst dich unter die Hand Gottes demütigen und sagen, ich mach's jetzt. Okay. Und dann machst du es und dann fließt der Segenstrom. Und du merkst, das Öl wird nicht leer. Das fließt. Da ist immer genug da. Und so ist es mit allen Geboten Gottes. Feiertag Heiligen, ja, Olli hat es erzählt, ja, letzten Freitag, was so ein cooles Zeugnis, ja, von einer, da gibt es ja bestimmt viele, die ja immer gearbeitet hat, ja, manche arbeiten oder studieren und können sich keinen Tag freinehmen. Ich kann nicht den Tag freinehmen, weil ich muss. Aber dann schaust du in die Bibel und dann lässt der Heilige Geist dir keine Ruhe und dann sagst du, da steht aber, du sollst den Feiertag heiligen. Was mache ich jetzt? Du musst dich demütigen unter die mächtige Hand Gottes sagen, okay, ich will es jetzt einfach, Herr, hilf mir durch deinen Geist, ich tue es jetzt einfach. Und dann, super Abschluss. Ja, also es ist nicht dann, dass wir weniger Zeit haben, wenn wir zum Beispiel Zeit für den Herrn haben, sondern wir haben mehr Zeit. Es ist ein Geheimnis. Auf dieses Geheimnis kommt man aber erst, wenn man sich unter die Hand Gottes demütigt und es tut. Nun, die Adressaten des Petrus, die waren unter Verfolgung. Also ich meine, die haben richtig leiden müssen. Und wo immer du drin steckst, ja, du leidest vielleicht auch gerade an irgendeiner Situation, und irgendwas, wo ist eine Krankheit oder irgendetwas, dann darfst du wissen, er ist da. Herr, ich demütige mich unter deine Hand und mit deiner Kraft will ich diese schwere Situation durchstehen. Ich will dir vertrauen. Wir können übrigens auch leiden, wie damals die Christen, ja. Wenn wir nicht wie der Rest der Kirche im Chor der Kultur und im Zeitgeist mitsingen und alles immer abnicken, sondern wenn wir wirklich auf dem Wort Gottes stehen und vielleicht mal unseren Kopf rausstrecken in dem einen oder anderen in der Situation und dann plötzlich kommt der Gegenwind, ja. Was? Du bist auch so ein Fundamentalist, oder? Boah, wer will das hören? Ja. Ah, du bist auch so. Ah, okay, jetzt, St. Matthäus, ist das so? Das ist so eine evangelikale Gemeinde, oder? Ja? Sorry. Ja, du musst gucken, wo du stehst. Übrigens sollen wir nicht beten, Gott demütige mich. Wusstet ihr das? Okay, jetzt geht's ja um Demut. Also Herr, bitte demütige mich. Na, völlig falsch. Gott demütigt niemanden. Ich meine, demütigen, wenn er dich demütigt, dann demütigst du dich ja nicht selbst. Aber er möchte, dass du dich selber demütigst. Ja, es ist blöd, wenn man für anderen gedemütigt wird. Es fühlt sich blöd an. Und Gott will nicht, dass wir uns blöd fühlen. Er ist unser Vater, er liebt uns. Und deswegen sagt er, hey, tu es aus Glauben, vertrau mir. Und dann will ich dich erhöhen, dann will ich dich aus deiner Patsche ziehen, aus deinem, da wo du drin steckst. Paulus schrieb, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Deswegen war dieser Paulus nie schachmatt zu setzen. Der Typ war ja wirklich krass. Ich meine, der wurde ins Gefängnis gesteckt, mit dem Tod bedroht. Aber er sagte ja, Tod ist besser als Leben. Ich meine, was machst du mit jemandem, der sagt, Tod ist besser als Leben? Wie kannst du jemanden Angst machen, der sich selbst gestorben ist? Kannst du keine Angst machen. Wenn ich weiß, ich bin mir selbst gestorben. Du kannst keinem Angst machen, der Gott mehr liebt als sich selbst. Boah, ich möchte so ein Mensch sein. Ich möchte so ein Mensch sein. Ich möchte auch, dass du so ein Mensch bist. Stell dich mal das vor, wir als Christen, als Kirche, wenn wir so leben. Hey, Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Das heißt nicht, dass wir Todessehnsucht haben jeden Tag. Versteht mich jetzt nicht falsch, aber einfach so nüchtern, da kommen wir später noch. Okay, er hatte eine Beziehung mit Jesus und das machte ihn zu dem Menschen. Und wenn wir, er ist derselbe gestern, heute in alle Ewigkeit, das heißt, wenn wir heute in dieser Christusbeziehung stehen, dann wird es auch so sein. Drittens, jetzt kommen wir zu dem Vers, die Sorge auf ihn werfen. Jetzt wird's ganz konkret. Gott will für uns sorgen, wenn wir die Sorge auf ihn werfen. Und das ist auch nicht von der Demut getrennt. Eine demütige Person wird die Sorge immer wieder auf Jesus werfen. Wenn du beladen bist, wenn du unter Druck bist, wenn du nachts wach liegst und dich fragst, Wie soll ich das alles schaffen, wenn du in der Früh aufstehst, schon beladen und voller Sorgen zur Arbeit gehst und es immer wieder tust, dann offenbart es folgende Haltung. Ich muss die Sorge behalten, weil Gott nicht für mich sorgt. Also weil ich glaube, dass er nicht für mich sorgt. Sorge ist nichts anderes als die Haltung, auf dich ist kein Verlass. Krass, oder? Schon mal so gesehen? Also ich meine, so eine quälende Sorge, so eine, wo ich sage, nein. Ich muss als Verlassener von Gott mich um mich selbst kümmern und Gottes Rolle übernehmen. Das finde ich überführend. Wir können natürlich in Sorgen baden. Wir können in den wichtigsten Sorgen verharren. Und jetzt sagen manche, ja, sind meine Kinder es nicht wert, dass ich mich um sie sorge? Ja, logisch. In einer gesunden Weise ja. Aber vor allem sind sie es wert, dass du sie Gott anbefehlst. Dass du für sie betest. Versteht ihr? Ich glaube, das ist, was uns auch in unserem Gespräch so, ja, was heißt denn das jetzt? Soll ich aufhören zu sorgen? Nein, in der gesunden, natürlich nicht. Ja, dann, ich habe doch Emotionen für meine Kinder, für meine Arbeit, für meine, aber es soll uns nicht sozusagen überladen. Und nein, es ist nicht in Gottes Sinn, dass die Sorgen um andere Menschen oder um die Arbeit oder ums Klima uns auffressen. Wir sollen sie nehmen, die Sorgen, und auf ihn werfen. Und wir brauchen sie nicht vorher schön sortieren. Gott liegt an dir. Es liegt ihm so an dir. Er ist dein Vater, er möchte sich so sehr kümmern. Aber Gott widersteht den Hochmütigen. Also wenn du weiter Gott spielen willst, dann wirst du halt die Sorge weiter tragen. Und wenn du sie weiter trägst, erdrücken sie dich irgendwann. Aber wenn du dich demütigst, empfängst du Gnade. Und erlebst es, wie er sich um dich kümmert. Wie er mit dir trägt. Wie er mit dir geht. Wie er dein Berater ist. Und letzter Punkt, wie Gott für uns sorgt, dem Teufel widerstehen. Er zeigt uns, wer der Feind unseres Lebens ist, und er zeigt uns, wie wir mit ihm umgehen können. Ja, Petrus spricht hier von einer geistlichen Selbstsorge. Und die beginnt mit Nüchternheit und Wachsamkeit. Also er schreibt, seid nüchtern und wachsam. Okay, und er spricht aus, was heutzutage zumindest in Deutschland kaum mehr irgendein Theologe glaubt, ja, noch geschweige denn lehrt, dass es einen Teufel gibt. Nicht so ein, ja, aber ich meine, das ist eine geistliche Realität für Jesus, für jeden Schreiber des Neuen Testaments, und unsere liberale Theologie macht man mal schwupps, bups, weg. Gibt's nicht mehr. Ist doch Blödsinn. Wir sind doch vernünftige Leute, oder? Ja, dann sei vernünftig und geh unter. Also, das geht nicht, ja. Also, okay. Also es gibt einen geistlichen Widersacher, und der hat es ja auch schon auf Jesus abgesehen, und Jesus hat uns gezeigt, wie wir damit umgehen sollen. Er hat uns gezeigt, wie wir mit den Lügen und den Stricken des Feindes umgehen können. Und interessant ist, dass Petrus am Ende des Abschnitts schreibt, dass eben dieselben Leiden über unsere Brüder und Schwestern in der Welt gehen. Das bedeutet, der Verursacher der Leiden über Christen ist oftmals der Widersacher. Leute fragen, ja, was ist denn jetzt der Ursache für das Böse in der Welt? Ja, er ist es nicht. Er hat es getragen. Ich meine, er hat das Böse auf sich genommen und den Teufel überwunden. Ja? Gott ist nicht die Ursache für das Böse. Aber es gibt einen, der brüllende Löwe genannt wird. Er geht umher und versucht, wen er verschlingt. Und es könnte sein, vielleicht brüllt ja der Löwe durch deinen Chef dich an. Oder durch deine Frau. Oder durch deinen Mann. Ja? Was? Sie sind noch nicht vom Teufel besessen. Das habe ich auch nicht gesagt. Aber Petrus, ja, der beste Freund von Jesus, oder zweitbeste, der hat gesagt, Jesus, du gehst nicht da ins Kreuz. Und was sagt Jesus? Geh weg von mir, Satan. Damit meint er doch nicht den Petrus, ja, sondern er sieht die geistliche Macht, die Verwirrung, die gerade in ihm ist, sozusagen, und dass da ja, einer auf deiner Schulter sitzt und den verwirrt und hier in die falsche Ecke drängen möchte. Vielleicht bist du plötzlich fälschlich verleugnet. Jemand redet schlecht über dich, keine Ahnung, vielleicht bist du in einen Unfall verwickelt, vermeide Gott. Aber was immer kommt, wir sollen nüchtern sein und wachsam im Glauben. weil es noch eine andere Wirklichkeit gibt. Das kann bedeuten, wenn wir widerstehen, dass diese Anfechtung sofort vorbei ist. Dass Krankheit oder Schmerzen sofort vorbei sind. Das habe ich selbst erlebt. Und das erlebst du, wenn du betest, wenn du dem Feind widerstehst. Es kann passieren. Aber es kann auch passieren, dass es länger dauert. Worum geht's? Paulus macht es in einem seiner Briefe klar, jetzt bin ich gleich am Ende, und zwar 2. Korinther 11, 3. Da schreibt er, denn wie schon am Anfang die Schlange Eva mit ihrer List verführte, so könnte es auch euch gehen. Auch ihr könntet in eurem Denken verwirrt und davon abgebracht werden, einzig und allein Christus zu lieben und an ihn zu glauben. Ich finde es so einen schönen Vers. Ihr könntet in eurem Denken verwirrt werden. Und Jesus möchte für uns sorgen. Und deswegen sagt er hier, seid nüchtern und wachsam und widersteht dem Widersacher und den Lügen. Erneuert euer Denken. Ja? Bleibt am Wort Gottes. Und nochmal, ich möchte nicht übertrieben, dass wir über genau vom Teufel reden. Das meine ich gar nicht. Aber es muss irgendwie in unserem geistlichen Leben vorkommen. Wie können wir Antwort geben auf diese Predigt, auf dieses Wort? Weiß nicht, wo Gott dich angesprochen hat, aber ich glaube, dass er uns freisetzen möchte, dass er uns helfen will heute. Ich habe hier Taufwasser oder Wasser in das Taufbecken gegeben, das heute Morgen auch schon gemacht, und da sind Steine. Ja, hier sind Steine, so Steine und da. Jetzt heißt es nicht, alle eure Sorge werft auf ihn, dass ihr jetzt so einen Stein nehmt und zielt, ja, bumm. Dann hätte ich Papier nehmen müssen. Aber so ein Stein steht doch etwas für eine Last, für eine Sorge. Und es könnte erstens sein, dass mich zu demütigen unter seine mächtige Hand in einem Bereich, der dich betrifft, eine Last, ein Gebot, das du eigentlich halten willst, aber was dir schwerfällt, eine Situation, und zu vertrauen, dass er dich erhöht. Dann könntest du diesen Stein in dem Wasser versenken. Du kannst ihn aber auch dahinlegen vor das Kreuz, ganz egal, brauchst es nicht machen. Oder an Jesus festhalten, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht sagst du, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, ich möchte. Dann komm zum Kreuz und nimm diesen Stein für deine Sünde und für das, was dich von Gott trennt, für deinen Unglauben. Und sag, Herr, ich komme hier, ich möchte dir vertrauen. Denn am Kreuz hat Jesus unsere Sünde getragen und wir empfangen seine Gerechtigkeit, wir empfangen seine Vergebung. Und dann kannst du mit Vergebung wieder gehen. Oder du kannst die Sorgen abwerfen oder versenken oder hier hinlegen. Ganz konkret, welche Sorge belastet dich mehr, als es dir lieb ist? Und natürlich ist es immer wieder so, dass wir Sorgen wieder mitnehmen, aber versuch es mal nicht mitzunehmen, sondern im Gespräch mit Jesus zu bleiben und zu sagen, ich habe es abgelegt. Du kümmerst dich jetzt drum. Herr, du hast versprochen, für mich zu sorgen. Also will ich mich nicht belasten. Ich will weiter sorgen, mich kümmern, aber ich will, dass du mich trägst. Und viertens, dem Teufel widerstehen. Vielleicht gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, damit ist jetzt Schluss. Und du versenkst diesen Stein da im Taufwasser. Ja, früher, wenn man getauft hat, auch heute teilweise, ist es eine Absage ans Böse. Ja, wir sind versetzt vom Reich der Finsternis, wo der Teufel machen kann, was er will, weil wir noch nicht bei Gott sind, hinein ins Licht. Und sag, okay, hier, ich widerstehe. Ich möchte jetzt kurz beten und dann möchte ich einfach Geschwister bitten, wenn ihr da seid heute und sagt, ich fühle mich richtig gut oder ich fühle mich schwach, aber ich bin bereit zu beten, zu segnen. Und du hast ein bisschen Erfahrung schon, dann möchte ich dich einladen, nach dem Gebet frage ich, ob jemand bereit wäre, weil manchmal hilft es auch, wenn wir einander segnen, füreinander beten. Man kann das alleine tun, man kann auch am Platz sitzen bleiben, aber manchmal hilft es auch, zu kommen und zu sagen, ich spreche dir das zu jetzt. Jesus, danke, dass du da bist und dass du den Raum mit deiner Herrlichkeit erfüllst, mit deinem Heiligen Geist. Jesus, wir wollen dich groß machen und wir wollen einfach, dass du zum Zug kommst in unserem Leben. Danke, dass du uns angeboten hast, für uns zu sorgen. Und du weißt, wo jetzt jeder steht, was jeder braucht. Ich bitte dich, dass jeder und jede heute erleben darf, dass du ein guter Gott bist, dass du Freiheit schenkst, befreist, auch von Lasten und Sorgen und auch Sünden, was immer da ist, von Abhängigkeiten. Herr, wir wollen dich groß machen, jetzt auch in den nächsten Liedern, und dich einladen, dass du wirkst.